Herzlich willkommen zum Live-Chat heute Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du da bist. In diesem Live-Chat beantworte ich Fragen und wenn du Fragen hast, wenn du was fragen möchtest und gerne hättest, dass ich was dazu sage, dann kannst du es hier in dieser Sendung auf YouTube in den Chat schreiben und dann wird Svante das vorlesen und ich werde was dazu sagen. Und ich freue mich, wenn ich Fragen von dir bekomme. Ja, und wenn du dich hier nicht traust, hier im Live-Chat, du kannst mir auch schreiben. Auf meiner Website findest du die Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse und dann kannst du mir auch ganz privat schreiben. Okay, wollen wir loslegen, Svante?
Hallo Maike. Die erste Frage ist von Aditi. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich bin seit 3,5 Jahren mit meinem Partner zusammen und seit einem Jahr leben wir unter einem Dach. Ich bin zu ihm in sein Haus gezogen. Das war sein Wunsch. Er möchte keine 2 Haushalte führen. Meine Wohnung, die 1/2 Autostunde entfernt ist, habe ich noch. Aber jetzt ist die Frage, ob ich kündigen soll. Ich zahle da Miete. Und hier bei meinem Partner zahle ich die Hälfte der Nebenkosten. Wenn ich meine Wohnung kündigen würde, dann stünde ich finanziell besser da. Ich bin hin und her gerissen. Mit 2 Haushalten war es nicht schlecht und ich hatte mein eigenes Reich. Hier bei meinem Partner im Haus habe ich auch Rückzugsmöglichkeiten. Ich habe 2 Zimmer für mich allein. Aber das Haus ist nicht meins. Und wenn er seine Launen hat, dann fühle ich mich unwohl. Wenn es zwischen uns nicht klappen sollte, dann muss ich raus. Die Beziehung läuft gut. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber mir fehlt das Vertrauen. Was, wenn etwas schief geht? Bitte teile mir deine Meinung mit und vielleicht einen Rat.
Danke fürs Vorlesen, Svante. Danke für die Frage, Aditi. Ich will dir erzählen, wie ich das mache mit Entscheidungen. Wenn ich in einer Lage bin wie du und ich das Gefühl habe, ich müsste eine Entscheidung treffen, dann ist es für mich ein Zeichen dafür, dass die Sache nicht klar ist. Ja, ich könnte es auch anders ausdrücken, dass es noch nicht an der Zeit ist. Ja, wenn die Zeit reif ist, wenn klar ist, was geschehen soll, wenn du dir darüber klar wirst, was du willst, dann gibt's keine Frage mehr. Dann brauchst du keine Entscheidung mehr treffen. Ja. Also man könnte es auch so sagen, die Entscheidung fällt nicht hier oben in unserem Kopf, die fällt da unten irgendwo in unserem Bauch, in unserem Wesen. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann wirst du das daran merken, dass du irgendwas tust oder auch nicht. Ja, entweder hörst du auf, drüber nachzudenken und du behältst einfach die Wohnung. Oder irgendwann denkst du, ja, ich kündige die jetzt, ich will die jetzt einfach kündigen, fertig. Ja. Aber solange man glaubt, man müsste eine Entscheidung treffen, ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass keine Klarheit da ist. Und auf Deutsch, es ist nichts zu tun. Ja. Du könntest natürlich dir jetzt die ganze Sache anschauen und abwägen. Ja, was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber das führt zu nichts. Da dreht man sich, das ist meine Erfahrung, eigentlich nur im Kopf im Kreis. Das Einzige, was du da tun musst, ist bereit sein, dich ein bisschen komisch zu fühlen, ja. Wenn man das Gefühl hat, eine Entscheidung treffen zu müssen und dann einfach sagt, ja gut, die Zeit ist noch nicht reif dafür, ich warte jetzt einfach mal, der Michael hat gesagt, ich soll einfach warten, bis sich die Klarheit von selber einstellt, dann wirst du merken, wie alles in dir so sagt, ja, das ist aber wichtig und das muss ich jetzt machen, da kommen diese ganzen Argumente aus deinem Kopf, ja. Die hast du ja auch geschrieben. Ja, was ist mit dem Geld? und er will ja und alles Mögliche. Ja. Du musst dann einfach bereit sein, dich ein bisschen seltsam zu fühlen oder dich verkehrt zu fühlen und zu denken, nee, da spiele ich jetzt nicht mit, ich warte jetzt einfach, ich sitze das einfach aus, irgendwann wird es dann schon klar werden. Und damit bin ich wirklich sehr, sehr gut gefahren in meinem Leben. Diese Weisheit ist nicht auf meinem Mist gewachsen, die habe ich von Soham gelernt, vor vielen, vielen Jahren. Und das ist einfach ganz toll. Ja, dann gibt es nichts zum drüber nachdenken. Du bleibst einfach bei dir und ignorierst diese angeblich dringende Entscheidung. Ja. Und wahrscheinlich ist es so, dass du dann irgendwann gar nicht, du merkst dann irgendwann gar nicht, dass die Entscheidung gefallen ist, weil dann wird es selbstverständlich. Dann passiert irgendwas. Sozusagen von allein. Ja. Ja, das ist mein Rat an dich. Das ist eine typische Sache, wo man nicht drüber nachdenken kann. Wart einfach auf Klarheit. Und bis dahin, denk nicht drüber nach. Vergiss es einfach. Und wenn dein Freund ankommt und sagt, ja, was ist denn jetzt? Dann sagst du einfach, ich weiß auch nicht. Ja. Danke für die Frage, Aditi. Danke.
Die nächste Frage kommt von der Leila. Einen Moment. Vor 30 Jahren stieß ich zufällig auf ein Buch über Mutter Mera. Ich besuchte ihren Darshan. Man kniete vor ihr nieder, sie legte ihre Hände auf den Kopf und schaute einem dann einige Sekunden lang in die Augen. Ihre Augen waren dunkle Becken von unergründlicher Tiefe und zum ersten Mal in meinem Leben sah ich absolute Stille ohne jede Bewegung. Und in diesem Moment wusste ich, was Gott ist. Sie war Gott. Ich glaube, ich hatte in diesem Moment die spirituelle Erfahrung, von der Swamiji immer spricht. Ich weinte danach tagelang. Weiche, stille Tränen der Befreiung. Und ich fühlte mich nie wieder allein. Vor nun 15 Jahren traf ich Samapan. Seine praktischen Ratschläge begannen mein Leben zu leiten. Dann traf Samapam Swamiji. Ich konnte Samapam, jetzt Soham, nicht verlassen und so versuchte ich, mich auf Swamiji einzulassen. Ich glaube, dass seine Worte wahr sind, aber nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst glauben soll. Aber ich weiß nicht wirklich, warum es nicht ausreicht, zu Gott zu beten, warum Mutter Mera nicht genug ist. Ich hatte meine erste spirituelle Erfahrung mit Mutter Mera, nicht mit Swamiji. Ich habe keine spirituellen Erfahrungen mit Swamiji, aber er ist in mein Leben getreten. Er ist mein jetziger Anker geworden. Ich verstehe, dass Swamiji ein Medium für Gott ist. Aber warum brauche ich ein Medium, wenn es früher ausreichte, zu Gott zu beten? Vielleicht habe ich Swamiji auf eine Weise lieben gelernt, die ich nicht verstehe. Vielleicht hat Gott es so gewollt und ich bin einfach gefangen.
Danke. Das sind alles Sachen, über die man nicht nachdenken kann, weißt du. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Wenn ich deine Frage höre, dann klingt es für mich so, als würdest du versuchen, rauszufinden, was der richtige Weg ist. Und da kannst du dich natürlich ewig im Kreis drehen. Ja. Nimm mal an, du dürftest machen, was du willst. Ja, nimm mal an, es gäbe kein richtig und kein falsch. Und du könntest es einfach mal spüren, was, wonach dir gerade ist. Ja, was ihr einfach das Liebste ist. Das ist der richtige Weg. Ich weiß, das ist sehr schwierig, wenn Menschen, die man kennt und die man mag, von einem Weg begeistert sind, dann noch zu spüren, was man selber eigentlich fühlt. Und das dann zu machen, auch wenn es womöglich was ganz anderes ist als die anderen. Aber das ist der einzige Wegweiser, der taugt. Es nützt nichts zu sagen, ja, der Swamiji, alle reden so toll von ihm, der Michael findet ihn klasse, ich sollte ihn jetzt auch verehren oder ich sollte ihn auch ihm zu Füßen liegen oder so. So funktioniert das nicht. Es funktioniert genau wie das, was du bei Mutter Meera erlebt hast. Ja? Du ahnst nichts Böses, du hast nichts vor, du suchst auch nichts, du gehst da einfach hin und plötzlich erlebst du was du nicht für möglich gehalten hast und es berührt dich einfach. Ja. Nun ist es 30 Jahre her und jetzt musst du schauen, was dich heute anzieht. Weißt du, erlaube dir einfach mal so heimlich sozusagen, Kind zu sein. Als wärst du ein Kind, das einfach spielen kann, so wie es gerade möchte. Wo zieht's dich hin? Was erfreut dich? Ja. Das ist alles nichts für den Kopf, das ist ein Bereich, da kann man mit dem Kopf nicht weiterkommen, ja. Und keiner verlangt was von dir. Es ist nur dein eigener Kopf, der glaubt, hier müsste man jetzt den richtigen Weg finden oder das alles auf der Reihe haben. Ja. Du kannst machen, was du willst. Du musst sogar machen, was du willst. In jedem meiner Videos sage ich immer wieder, du musst deinen eigenen Weg gehen, sonst findest du nicht zu dir selbst, ja. Ich glaube, die Lila hatte noch eine zweite Frage. Magst du die auch noch vorlesen, bitte?
Ja, Lila schreibt weiter. Ich möchte weinen, weil ich so voller Emotionen bin und nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Was soll man mit all diesen Gefühlen tun? Du sprachst davon, die Gefühle zu spüren, so wie Soham es uns gelehrt hat. Das war für mich immer der Weg, in den Körper zu gehen und die Gefühle zu spüren. Aber dann kam die Idee auf, in das Kronenchakra zu gehen. Und ich weiß nicht, wie ich diese beiden Dinge miteinander verbinden soll. Die andere Sache, die immer geholfen hat, war das Rezitieren entweder des Seelenmantras oder des Guru-Mantras vom Swamiji. Aber ich hörte gerade, wie Swamiji sagte, dass das Guru-Mantra nur zur Meditation erklingen sollte. Bei einer Fragestunde in Deutschland sagte ich ihm, dass ich all diese Dinge tue und dass sie mir zwar helfen, den Geist zu beruhigen, aber dass auch eine Menge Tun meinerseits damit verbunden zu sein scheint. Er sagte, dann solle ich das nicht tun. Ich weiß nicht, was ich mit all dem anfangen soll. Ich weiß nur, dass ich verzweifelt versuche, den Geist zu beruhigen, aber ich weiß nicht wie.
Ja, das ist einfach dieses menschliche Dilemma, deswegen liebe ich diesen Bericht auch so sehr. Wir haben den Kopf voller Gedanken und der Kopf versucht verzweifelt, sich selbst zu beruhigen und den richtigen Weg zu finden, ja. Im Prinzip geht's hier um das Gleiche wie in der ersten Frage. Das sind alles Sachen, die sind nicht für den Kopf, ja. Wenn du gerade starke Gefühle hast und die deine Aufmerksamkeit wollen, dann setz dich hin und fühl die Gefühle, wenn du das möchtest. Wenn du lieber ins Kronenchakra gehst, dann gehst du ins Kronenchakra. Das ist alles kein Muss, das sind keine Regeln, ja. Weißt du, wir fühlen uns oft so wie früher als Kind, wo wir immer genau geguckt haben, mache ich was falsch, was wollen die Eltern, wie muss ich mich jetzt verhalten, dass ich nicht geschimpft werde, wie muss ich mich jetzt verhalten, dass ich keinen Ärger kriege. Ja. Und wir verlieren das, wenn wir langsam älter werden und erwachsen werden. Aber ich habe es bei ganz vielen Menschen beobachtet, wenn es dann an die Spiritualität geht, da kommt es dann wieder. Vielleicht ist es dieses alte christliche Erbe, ja, in der Kirche, wo es darum ging, ja, nichts falsch zu machen, ja. Aber das ist natürlich alles Unfug. Alle die Dinge, die du aufgezählt hast, die sind einfach dafür da, dass du sie benutzen kannst, wenn sie dir helfen. Ja. Mehr nicht. Darüber jetzt nachzudenken und sich deswegen jetzt den Kopf zu zerbrechen, ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was du willst und auch das Gegenteil von dem, wofür diese Dinge da sind. Ja. Ich bin da total radikal. Ja. Ich mache es so, wie es mir passt. Und ich kann es auch nicht anders machen. Als der Swamiji vor jetzt fast 6 Jahren in mein Leben kam, da gab es dann 1-2 Jahre, wo der Soham und viele andere Leute sind nach Indien gereist. Ja. Und ich dachte, will ich nach Indien? Nee, ich wollte nicht. Ich fühlte mich schon ein bisschen verkehrt, aber ich konnte trotzdem nichts anderes tun. Ich bin einfach zu Hause geblieben. Ja. Ich fühlte mich hier verbunden mit mir selber und verbunden mit Swamiji. Weißt du, es ist so, all die Dinge, über die wir gerade sprechen, sind nur aus einem einzigen Zweck in deinem Leben, dir zu helfen, nach innen zu gehen, zu dir selbst. Ja, das sind alles nur Hilfen. Und wenn du drüber nachdenkst, dann bringst du dich wieder nach außen. Das ist also genau die entgegengesetzte Richtung. Und nur wenn du dir selbst treu bist, nur wenn du deinen Weg gehst, nur dann kannst du dir selbst nahe sein. Es geht nicht anders. Und deswegen muss man auf dem spirituellen Weg sich selbst treu sein. Die meisten Menschen verstehen es nicht. Die meisten Schüler verstehen das nicht. Ja? Die glauben, es geht um Gehorsam. Aber es stimmt nicht. Ja? Deswegen möchte ich dich ermutigen, geh deinen Weg. Und der spirituelle Weg ist ein Zickzackweg. Weißt du, da gibt es nicht eine Entscheidung, die du heute triffst und dann gehst du den die nächsten 40 Jahre. Das ist ein Weg, der von Moment zu Moment geht. Wie so ein Kind, das jetzt dieses Ding macht und dann im nächsten Moment das nächste. Und weil das so wichtig ist auf diesem Weg, hat Jesus zum Beispiel auch immer wieder darüber gesprochen. Ja? Die Geschichte vom schwarzen Schaf. Ja, wo die, ja, in der Geschichte geht es darum, dass dieses eine Schaf sich verirrt. Ja, das größte, das kräftigste Schaf, das verirrt sich. Und Gott findet das Schaf und feiert es und sagt, ich liebe dich mehr als alle anderen. Weil dieses Schaf seinen eigenen Weg gegangen ist. Das Schaf hat gedacht, es verirrt sich. Aber in Wirklichkeit war es der richtige Weg. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, genau das Gleiche. Ja, wir verstehen das nicht richtig. Wir glauben, ja, ich will dich kurz an das Gleichnis erinnern. Da ist dieser Vater, der 2 Söhne hat. Und der eine Sohn, der macht alles richtig. Der macht alles genau so, wie es sein soll. Ja, der will den Vater erfreuen. Aber der andere Sohn, der kann nicht anders, der macht alles falsch. Und der verlangt vom Vater seinen Teil vom Erbe. Und dann zieht er los in die Welt. Und macht alles falsch. Und verprasst das ganze Erbe. Alles ist verloren. Und dann in seiner dunkelsten Stunde besinnt er sich des Vaters und denkt, ach, mein Vater, zu dem kehre ich jetzt zurück. Ja. Ich weiß nicht mehr weiter, jetzt gehe ich zurück zu meinem Vater. Und dann dreht er um und kehrt zurück zu seinem Vater. Und wie der Vater hört, dass sein Sohn auf dem Weg zurück nach Hause ist, da ruft er seine Diener und sagt zu den Dienern, schlachtet den größten Ochsen, ja, bereitet ein Fest vor. Mein Sohn, der verloren war, kommt zurück. Und er läuft ihm entgegen und begrüßt ihn und legt seinen Mantel um ihn als Zeichen der Ehrerbietung und freut sich. Und dieser Vater ist natürlich Gott und diese beiden Söhne, das sind wir Menschen. Und Jesus hat dieses Gleichnis erzählt. Die meisten Menschen glauben, das bedeutet, auch wenn wir was falsch machen, Gott liebt uns trotzdem. Aber das kann nicht sein. Ja, die Geschichte ist ganz eindeutig. Der Sohn, der alles richtig macht, ja, ist alles schön und gut, aber daran erfreut sich niemand. Da passiert nichts. Bei dem passiert keine Transformation. Da freut sich auch keiner. Aber der seinen eigenen Weg gegangen ist. Und eigener Weg gehen heißt immer alles falsch machen. Ja? Den eigenen Weg kennst du nicht. Der entsteht beim Gehen. Du kannst nur immer alles falsch machen. Und wenn du den gehst, da ist Gott an deiner Seite. Da freut sich das ganze Universum. Ja, und das gilt jetzt für deine Situation auch. Du musst einfach schauen, im Moment, was ist für dich dran? Was hilft dir jetzt gerade? Wonach ist dir? Völlig egal, was alle anderen sagen. Ja, so habe ich es immer gemacht. Und das erzähle ich in jedem einzelnen Video. Es ist das Allerwichtigste auf diesem Weg. Und du kannst dein eigenes Ding machen und du kannst trotzdem die Samapa-Meditation machen. Du kannst dein eigenes Ding machen und trotzdem Soham zuhören, wenn dir danach ist. Ja? Da gibt's kein richtig und kein falsch. Da gibt's keine Bedingungen, die du erfüllen musst. Aber das Entscheidende bei dir ist, dass dein Kopf versucht, dich in die entgegengesetzte Richtung zu ziehen. Ja? Der Swamiji ist da, um dich nach innen zu leiten. Mutter Meera hat dich nach innen geleitet. Soham leitet dich nach innen. Und es ist ganz egal, was du machst. Du kannst irgendwas von diesen Wegen, die dir offen stehen, wählen. Irgendwas. Und das ist das Einzige, was der Kopf nicht will. Ja. Das ist das Ende des Egos. Ja, dann wird der Verstand entmachtet, wenn du irgendwas von diesen Dingen tust. Und deswegen beschäftigt er dich mit diesen ganzen Fragen, mit dieser Unklarheit. Ja. Ja, und wenn die eine Entscheidung getroffen ist, dann ist die nächste da. Ja, was soll ich denn da machen? Das ist einfach der Kopf. Und der ist bei uns allen so. Ja. Und deswegen ist es so hilfreich, wenn man Frieden damit schließt, dass man alles verkehrt macht. Weil so fühlt sich's dann an. Ja, wenn man nicht auf den eigenen Kopf hört, auf die Vernunft, die keine Ahnung hat, dann fühlt es sich so an, als würden wir alles verkehrt machen. Deswegen ist es so unglaublich hilfreich. Ja. Also, durchschau einfach so ein bisschen mal deinen eigenen Kopf. Ich meine, das wird sich nicht ändern, der macht weiter, weißt du, das ist nichts, was sich ändert. Man lernt ihn einfach langsam besser kennen. Und dann merkst du, ah ja, jetzt kommt er wieder mit diesen Zweifeln, mit diesen Fragen, ja, mit diesen Entscheidungen. Das kenne ich schon. Geh deinen eigenen Weg. Ich bin dabei. Danke.
Die nächste Frage kommt von Christopher. Hallo lieber Michael, sagst du was zu Dijan? Was hat es mit Jan Linga zu tun?
Ich habe das nicht verstanden. Jan, was ist das? Wird es geschrieben?
Dijan Michael oder wie? Ich weiß es selber nicht.
Zu dem Dijan.
Ja.
Ach, sprichst du über meinen Namen? Ja. Ich soll was über den Dian in meinem Michael in dem Namen sagen. Ah ja, danke. Das ist eine süße Frage. Dian heißt Meditation. Dian ist ein indisches Wort, ein Sanskritwort heißt Meditation. Die Samapa-Meditation von Swamiji heißt auch Dian Yog. Ja, die Meditations, der Meditationsweg. Ja. Und den Namen habe ich von meinem spirituellen Meister Sohan bekommen. War ganz lustig. Michael ist nicht mein Taufname. Michael klingt ja wie ein ganz normaler Name, aber das ist ein Deckname sozusagen. Mein Taufname ist ein ganz anderer. Und vor vielen, vielen Jahren, das war noch vor Sohams Zeiten, da war ich mal für einige Zeit mit einer Frau zusammen, in der Partnerschaft, und die war sehr esoterisch. Und die hat irgendwann mal mir erzählt, dass sie uns in einem letzten Leben gesehen hätte. Und da wäre mein Name Michael gewesen. Ich war immer völlig unspirituell und unesoterisch. Ich habe nie irgendwelche letzten Leben gesehen. Jetzt in letzter Zeit mit Swamiji manchmal so ein bisschen, aber damals überhaupt nicht. Das war mir alles völlig fremd. Aber als sie den Namen gesagt hat, da hatte ich total Resonanz mit. Und da habe ich ganz spontan entschlossen, ab jetzt heiße ich Michael. Und seitdem nennen mich alle Menschen, die mich kennen und mögen, Michael. Und dann einige Jahre später bin ich zu Soham gekommen. Und das war eine Zeit, wo Soham den Menschen spirituelle Namen gegeben hat. Oder ich muss es so sagen, die Menschen haben Soham nach spirituellen Namen gefragt. Und dann ist er der Bitte nachgekommen und hat den Namen gegeben. Und da alle Menschen überall ständig neue Namen bekommen haben, dachte ich, ich hatte das Gefühl, mein Name ist gar kein echter spiritueller Name, weil ich mir den ja sozusagen selber ausgesucht hatte. Ja, und deswegen ging ich dann zu meinem Meister und zu Soham und sagte zu ihm, du, ich möchte von dir auch so einen spirituellen Namen. Und dann hat er eine Weile drüber sinniert und dann kam er zu mir und sagt, du, also der Michael, der passt einfach total zu dir. Ja, das ist dein Name. Ich gebe dir noch den Dian davor. Und damals war das eine Zeit, da haben wir nicht meditiert. Ja. Die Meditation, die kam erst viele, viele, 10 Jahre später kam die dann mit Swamiji in unser Leben. Aber der hat mir einfach diesen Dian gegeben und das passt einfach. Ich liebe Meditation. Es fällt mir so leicht. Das ist wirklich mein Weg. Und daher kommt es. Die Meister, die Gurus in Indien haben den Menschen meistens spirituelle Namen gegeben und zu dem spirituellen Namen noch so eine Vorsilbe. Und die ist meistens Dhyan oder Prem. Die Vorsilbe Prem steht für Liebe. Und Dhyan steht für Meditation. Und es gibt Menschen, deren Weg ist eher der Weg des Feuers, der Liebe, ja, der Hingabe ans Leben. Und dann gibt es Menschen, die sind eher Dian, ja, die stillen, die nach innen gehen, die zwar voller Leben sind, aber die von außen aussehen wie ein Langweiler. Und so einer bin ich, das wisst ihr ja alle. Und der passt einfach für mich, dieser Dian, ja. Ja, so bin ich zu dem Dian gekommen. Danke für die Frage.
Die nächste Frage kommt von der Birgit. Lieber Michael, ich hatte einmal eine Frau gefragt, wie sie damit umgehen kann, dass sie einerseits ihre Spiritualität leben möchte und doch andererseits immer wieder viel Zeit am Handy und PC verbringt. Oh, wie gut ich das kenne. Das ist etwas, das kann ich einfach nicht so neutral in mir beobachten. Ja, es hat auch Suchtcharakter. Schon seit einigen Monaten bin ich recht viel online. Natürlich gibt es auch nährende und befruchtende Kontakte und Filme. Und doch ist es auch irgendwie zu viel und zu oft. Zum Beispiel spiele ich ein Online-Brettspiel und esse nebenher. Manchmal, wenn ich jetzt gerade in einer Phase voller Energie bin, mache ich das auch mit Lust. Aber sonst ist es doch eher Frust und verbunden mit mich wirklich falsch fühlen. So als wollte ich es am liebsten von mir selbst verheimlichen. Naja, und so richtig schmecke ich dann ja auch nicht, was ich da so in mich hineinschaufle. Ich fühle mich da auch ziemlich essgestört.
Danke. Und danke fürs Vorlesen. Ich bin total dankbar, dass du diese Fragen immer vorliest und ich das nicht selber lesen muss. Und vielen Dank. So eine Hilfe für mich. Ja, du hast es ja selber schon angesprochen. Es hat echt Suchtcharakter. Diese Dinge, die wir zwar machen, die wir aber für falsch halten. Und wir machen sie natürlich trotzdem. Es gibt nur einen Weg aus der Sucht. Und Sucht ist ja so ein großes Wort, da denkt man gleich an Drogen oder an eine schwere Alkoholsucht oder sowas. Aber Sucht ist ein Verhaltensmuster. Ja, das ist was Mentales. Und es gibt nur einen Weg, mit Sucht umzugehen. Und das ist einfach so zu sein, wie man ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Swamiji. Swamiji war einmal eingeladen, an einer Klinik für Suchtkranke zu sprechen. In dieser Klinik wurden Alkoholiker behandelt. Schwere Fälle. Und an dieser Klinik wurde eine Veranstaltung organisiert, wo alle möglichen großen Experten zu diesen Menschen sprachen. Und unter anderem war auch Swamiji eingeladen worden, damit er ihnen Meditation nahebringt. Und dann war also dieser Saal, diese ganzen Menschen mit ihrem Alkoholproblem saßen da, und dann kam eben ein Experte nach dem anderen auf die Bühne und hat diesen armen Menschen erzählt, warum es nicht gut ist, dass sie trinken und was sie anders machen sollen. Und jeder Experte hat andere Bereiche, andere Problembereiche der Sucht und andere Mechanismen der Sucht erläutert. Und das hat den Leuten natürlich alles überhaupt nichts geholfen. Und dann kam Swamiji dran. Und Swamiji ging auf die Bühne und sagte, wenn du heute eine Flasche Schnaps trinkst, trink ab morgen zwei. Der ganze Saal brach in Johlen aus. Ja, bis dahin war alles depressiv. Die Leute, die fanden das natürlich alles nicht besonders erquicklich, ja. Alles total ernst, alles. Swamiji sagte diesen einen Satz und alle waren begeistert. Also, die Insassen der Klinik sozusagen. Der Leiter der Klinik war überhaupt nicht begeistert. Der stürmte auf die Bühne und sagte zu Swamiji, was erzählst du da? Ja, die sollen damit aufhören, ja. Und du sagst denen, die sollen jetzt doppelt so viel trinken. Aber es hat er wirklich gesagt. Und er sprach dann weiter und er sagte zu denen, versuche nicht, dich zu verändern. Trink von mir aus ab morgen doppelt so viel. Aber versuche nicht, dich zu ändern. Aber meditiere. Und was es bedeutet ist, versuche nicht, dich zu verändern. Egal, weißt du, das ist völlig egal, ob es um Alkohol geht oder um irgendetwas anderes, was dir an dir nicht passt. Ja, ganz gleich, wie vernünftig deine Gründe sind, damit aufzuhören oder das zu verändern. Ja, es funktioniert nicht. Wenn du beginnst zu meditieren, was in der Meditation passiert ist, dass deine innere Stärke wächst. Du wirst ganz allmählich innerlich stärker. Ja. Und gleichzeitig wächst deine Wahrnehmungsfähigkeit in dir. Ja, du nimmst immer mehr wahr, was eigentlich gerade passiert in jedem Moment. Du nimmst, wenn es zum Beispiel um Sucht geht, du nimmst diesen Drang, diese Lust wahr, etwas zu tun. Gleichzeitig nimmst du wahr, dass du denkst, das ist totaler Käse, das ist verkehrt, das schadet mir. Und das nimmt man dann mit der Zeit immer mehr wahr. Aber du machst einfach dein Ding. Ja. Du versuchst nicht, dich zu verändern. Und dann ganz allmählich, wenn du immer weiter meditierst, wächst deine innere Stärke und deine Wahrnehmungsfähigkeit. Und da heraus entsteht dann von ganz allein, ohne dass du eine Entscheidung triffst, ohne dass du versuchst, was richtig zu machen, ohne dass du versuchst, besser zu werden, da verändert sich was von ganz allein, von innen heraus sozusagen. Der Swamiji, der hat den Alkoholikern gesagt, okay, trinkt doppelt so viel, wenn ihr wollt, ja. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Er hat ihnen im Prinzip Erlaubnis gegeben, so zu sein, wie sie sind. Ja, und das ist ja, sie sind ja eh so, wie sie sind, ja. Und sind seit Monaten oder Jahren mit diesen Problemen konfrontiert. Und er sagte zu denen, aber meditiert. Und er hat sie eingeladen zu dieser 42 Tage Meditationschallenge, die er immer mit den Leuten macht, oder 45 Tage macht er immer. Er sagt, okay, ab jetzt meditiert jeden Tag 45 Tage, jeden Tag für 45 Tage, jeden Tag eine halbe Stunde. Und er hat erzählt, dass am Ende dieser 45 Tage, und das ist nicht lang, ja, 90% oder irgendwie, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, dieser Menschen aufgehört hatten zu trinken. Und das ist unglaublich, sowas ist für Ärzte völlig unfassbar. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt. Ja, immer wieder. Ich weiß noch, vor Swamijis Zeiten, da habe ich noch Wein getrunken mit Soham zusammen. Es gab Zeiten, da haben wir noch Fleisch gegessen. Ja. Und dann fingen wir an mit dem Meditieren. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich unsere Ernährung von selber verändert. Wir haben aufgehört, Wein zu trinken. Das ging ganz von selber. Nicht, weil wir dachten, das ist jetzt schädlich oder das passt nicht zur Meditation oder das passt nicht zu Swamiji. Das passiert einfach ganz allein. Und ich bin ja jetzt seit 23 Jahren mit Soham zusammen und den Rat, den ich dir jetzt gerade gegeben habe und das, was ich dir von Swamiji erzählt habe, das hat mir der Soham seit 23 Jahren gesagt. Sei wie du bist. Versuche nicht, dich zu verändern. Schließe Frieden mit dir, so wie du bist. Und das ist eine ganz schöne Aufgabe, ja. Da zu sitzen, Online-Spiele zu zocken, ja. Du merkst genau, du schlägst dir Zeit tot, die du eigentlich nicht hast und willst eigentlich was anderes machen, aber du machst es halt. Und dann nebenher isst du irgendwelche Sachen, die dir nicht gut tun. Das ist eine richtige Herausforderung, ja. Versuch nicht, dich zu verändern. Aber meditiere. Das klingt sehr einfach. Aber es ist eine interessante Herausforderung. Es ist echt eine Challenge. Du kannst dir ja mal eine 45-Tage-Challenge machen, dich so zu lassen, wie du bist. Ja, mit all diesen Urteilen, die du über dein Verhalten hast. Du bist dir ja sicher, dass du manche Sachen falsch machst. Ja. Aber meditiere. Jeden Tag, jeden Morgen eine halbe Stunde. Und schau, was passiert. Jetzt am Schluss meiner Antwort möchte ich noch was erwähnen, was der Soham oft erzählt hat, wenn er solche Fragen bekommen hat. Er hat erklärt, dass Sucht folgendermaßen funktioniert. Sucht ist wie so ein Motor, wie so ein Zweitaktmotor. Ja? Auf der einen Seite ist das Verhalten, was wir haben, die Lust an etwas, zum Beispiel die Lust, Alkohol zu trinken, die Lust, Zeit am Handy totzuschlagen, online oder Spiele zu spielen oder was auch immer deine Sucht ist, ja, oder Sachen zu essen, die dir nicht gut tun. Aber auf der anderen Seite ist unser Urteil über uns selbst, ja. Wir machen was, weil wir es wollen. Und gleichzeitig sagen wir, das darf ich aber nicht, das ist schlecht. Ja, also wie so zwei Pferde, die in die entgegengesetzte Richtung galoppieren wollen. Und nur erst wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dann wird's zur Sucht. In dem Moment, wo du dir die Erlaubnis gibst, so zu sein, wie du bist, in dem Moment, wo du dir die Erlaubnis gibst, doppelt so viel zu trinken, ja, wie die Alkoholiker in der Klinik, ist die Sucht weg. Du trinkst zwar noch, aber das ist eine völlig andere Geschichte dann. Aber das ist etwas, was dir keiner sagt. Ja, das ist was die meisten Leute unerhört finden. Aber das ist das Einzige, was funktioniert. Und das gilt genauso, das gilt jetzt nicht nur für Alkohol so oder für harte Drogen, das gilt für alles, für jede Art von Sucht. Ja. Ich kenne das auch, weißt du, ich beschäftige mich mit Ernährung, ich weiß, was für meinen Körper gut tut, und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, was ich jetzt essen sollte oder was nicht, das ist furchtbar. Ja. Das ist einfach furchtbar. Erstens hilft es nichts, ich esse trotzdem, was ich will, aber dann macht es keinen Spaß. Ja, dann macht das Essen keinen Spaß mehr. Ja, also versuche nicht, dich zu verändern. Das ist eine Herausforderung. Ja. Meditieren ist leicht, aber dich nicht ändern wollen, das ist echt eine Herausforderung. 45 Tage lang. Danke.
Christopher möchte wissen, lernt Gott das Sein, die Liebe, wie wir es auch immer versuchen zu benennen, dazu?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich lerne nicht dazu. Für mich ist es, was ich lerne auf meinem spirituellen Weg, ist immer mehr loszulassen und das Leben oder Gott machen zu lassen. Und dann ist alles im Einklang, ja, wenn ich nicht im Weg stehe. Und dann ergibt sich alles perfekt. Ob da irgendetwas ist, wo man sagen kann, das lernt. Ich beschäftige mich mit solchen Fragen. Ich weiß, es sind tolle Fragen, aber ich weiß darüber nichts. Und für mich persönlich halte ich es für nicht hilfreich, mich mit sowas zu beschäftigen, weil ich damit beschäftigt bin, selbst so wenig wie möglich zu wissen und Gott machen zu lassen. Ja. Und meine eigene Erfahrung ist, dass Gott sehr, sehr schlau ist und sehr intelligent. Ja, also wenn ich das Leben anschaue, ja. Also selbst wenn er nicht dazu lernt, kein Grund zur Sorge. Also der ist echt cool. Ja.
Die Christine schreibt, kannst du etwas über die sogenannte geistige Welt erzählen, zum Beispiel Engel, Geistführer und so weiter? Oder ist das aus deiner Sicht nur esoterische Unterhaltung?
Interessante Frage. Also ich selbst habe mich mit sowas nie beschäftigt. Das ist ähnlich wie das, was eben gefragt wurde über Gott und ob Gott dazu lernt. Ich habe ja vorhin erzählt von der Dame, mit der ich zusammen gelebt habe einige Zeit, die sehr esoterisch war, die hatte da viel Wissen, die kannte auch so die Literatur dazu und irgendwelche Medien und Engel und so Sachen, da war die echt bewandert. Ja, die könnte dir darüber jetzt einiges erzählen. Aber mich hat das nie interessiert. Für mich war es eigentlich immer so, und das ist auch heute noch so, was mich interessiert, ist das, was ich selbst unmittelbar, also was für mich unmittelbar hier relevant ist, was ich erlebe jetzt. Und das empfinde ich als hilfreich. Ja. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was es da gibt, wie diese Energien heißen, welche Formen die haben, wo die herkommen, wo die hingehen. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Und weißt du, es ist so, das Besondere an einem Guru und an der Samapan-Meditation ist, dass sie, die hat mit dem Kronenchakra zu tun, ja, mit dem obersten Chakra im menschlichen Körper. Und das ist normalerweise bei den meisten Menschen verschlossen. Und die besondere Qualität eines Gurus ist die, dass er das öffnen kann. Und die meisten Menschen kommen bis hierher, bis zum zweitobersten Chakra, bis zum dritten Auge, bis hierher. Und das ist das Chakra, das ist die Energieebene, die mit Vorstellungskraft zu tun hat, mit Visualisierungen, mit Bildern, mit Sprache, mit Verstehen, mit Wissen, mit Ich und Du. Und wenn du auf dem spirituellen Weg bist und wenn du alleine bist, dann kommst du bis dahin. Und da gibt's dann solche Dinge. Ja, da gibt's Engel, da gibt's die tollsten Vorstellungen, eindrucksvolle Geschichten. Und für manche Menschen sind sie auch für eine gewisse Weise hilfreich. Aber wenn man darüber hinausgeht, wenn man irgendwann mal das Glück hat, einem Guru zu begegnen und dann geht's weiter, dann wird's sehr still und sehr leer. Ja, da spürt man Energie, da spürt man Raum, aber da ist kein Ich, da ist kein Michael, da ist aber auch kein Engel oder sonst irgendjemand, der auf mich wartet. Da ist es sehr lebendig, aber ohne Farbe, ohne Licht, ohne Bilder. Das ist reine Empfindung. Das ist eine völlig andere Ebene. Und das ist für den Verstand, das ist für den Intellekt sehr unerquicklich. Da gibt es nichts, über das man erzählen könnte. Da gibt es nichts, was man verstehen kann. Da gibt es nichts zum Festhalten. Und deswegen gehen den Weg nur sehr wenige Leute. Solange du hier auf der Ebene bist, da gibt's so viele Menschen, die sich dafür interessieren. Ja, wenn man Bücher über diese Wesen schreibt, die du gerade angesprochen hast, oder über diese ganzen spirituellen Sachen, das interessiert ganz, ganz viele Leute. Ja, das wollen sie wissen. Da gibt es ein riesiges Spektrum an Informationen und Geschichten und Büchern und Wesen. Aber sobald du darüber hinausgehst, wird es sehr, sehr still. Da entdeckst du dann die wahre Natur von all diesen Dingen. Ja. Also ich würde es nicht als, wie sagtest du, esoterische Unterhaltung bezeichnen. Es ist ein Versuch, das, was man beginnt zu erleben, zu verstehen. Ja, das, was man beginnt zu spüren, das zu verstehen, einzuordnen und sich irgendwie damit zu beschäftigen. Aber die eigentliche Herausforderung ist eine ganz andere. Ja, die eigentlich, es geht nicht darum, rauszukriegen, was da draußen jetzt an Energien rumfliegt. Das Einzige, was sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, ist da reingehen. Da, wo niemand mehr ist. Ja. Das ist mein Weg. Ich will nicht sagen, dass irgendwas anderes falsch ist, ja, aber da du mich fragst, das ist mein Weg. Und ich finde den für mich am hilfreichsten. Ja. Mich möglichst wenig mit irgendwas zu beschäftigen, was zwar interessant ist, aber mich letztlich nicht weiterbringt. Ja, mich interessiert, was muss ich machen, damit ich meine Zeit, die ich hier habe, nutze. Ja. Ich meditiere, ich vergesse alles, was ich nur vergessen kann. Diese ganzen Vorstellungen, das ganze Wissen, ich vergesse so schnell, wie ich nur kann. Immer mehr, immer mehr. Danke.
Sunny fragt, wie wichtig sind für dich zwischenmenschliche Beziehungen?
Das ist eine tolle Frage. Ich existiere alleine ja nicht. Ja. Man kann sich der Illusion hingeben, ja, aber ich könnte sagen, zwischenmenschliche Beziehungen sind alles. Ja, ohne die geht's nicht. Aber andererseits ziehen irgendwelche Gurus in den Himalaya, stecken dann 50 oder 60 oder 80 Jahre in einer Höhle und das sind die beleuchtetsten und die fortgeschrittensten spirituellen Wesen, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen muss man da unterscheiden. Wenn du mich fragst, wie wichtig sind für mich zwischenmenschliche Beziehungen? Andere Menschen zu haben, andere mit anderen verbunden zu sein, das ist wichtig. Praktisch ist es wichtig, ja. Deswegen haben sich Menschen schon früh in Gruppen zusammengeschlossen, in Clans, in Familien, in Nationen, weil es zusammen einfach leichter geht. Ja. Aber auch spirituell, ja. Du bist in einer Welt, die sich ausschließlich und nur fürs Außen interessiert, und zwar zunehmend. Und wenn du jetzt in dieser Welt nach innen gehen möchtest, dann geht es nicht allein. Du brauchst andere Leute, die die gleiche Energie haben wie du. Dann unterstützt man sich gegenseitig und dann wird es leichter. Ja? Swamiji sagt es so, wenn du den spirituellen Weg gehen willst, dann gibt es zwei Wege. Entweder du verlässt die Gesellschaft, also du verlässt die Nähe zu Menschen, die in Gedanken wohnen, in Gedanken leben. Ja, du gehst möglichst weit weg von dieser Gedankenverschmutzung, so nennt er das. Und dann bist du ganz allein. Und da findest du dann deinen Weg. Aber das können nicht viele Leute machen. So viele Höhlen gibt's nicht im Himalaya. Und außerdem ist es nicht für jeden das Richtige. Er sagt, und der andere Weg ist, wenn du in der Gesellschaft bist, dann meditierst du, dafür ist die Samapan-Meditation da, und du schließt dich zusammen mit anderen Menschen, die auch meditieren, die den gleichen Weg gehen. Und er sagt, in der Gesellschaft geht's nur zusammen. Es geht nicht anders. Ja. Das ist jetzt so mal die spirituelle Ebene, ja. Aber wenn du fragst, wie wichtig sind zwischenmenschliche Beziehungen, dann nehme ich jetzt mal an, dass du was anderes meinst. Ja? Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen, sexuelle Beziehungen, vielleicht meinst du das? Es wechselt. Ja, also wenn ich will dir mal kurz was aus meinem Leben erzählen. Bevor ich zu Soham kam, das war dann die Zeit, wo mein spiritueller Weg begann, da lebte ich immer in Beziehung. Ja, ich war mehrmals in diesem Leben verheiratet. Das war immer sehr, sehr wichtig für mich. Und es war auch gut für mich. Es hat mich zwar nicht glücklich gemacht, aber ich war aufgehoben. Ja, ich hatte keinen eigenen Boden unter den Füßen. Ich wusste nicht, was ich will. Für mich waren Beziehungen wichtig, weil ich keine eigene Kraft hatte, weil ich nichts Eigenes in mir hatte. Und dann kam ich zu Soham. Und dann fing eine Zeit an, wo es sehr, sehr lange für mich wichtig war, allein zu sein. Ja, ich musste mich selbst finden. Ich musste den Weg nach innen finden. Und da war ich viel allein. Ja, ich war zwar oft und für lange Zeit in Beziehung, aber ich war sehr allein. Ja, ich war sehr unsozial. Und das hat 10, 15 Jahre gedauert. Und jetzt beginnt eine andere Zeit wieder. Und jetzt schätze ich wieder unglaublich die Unterstützung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, ich lebe in einer Partnerschaft seit vielen Jahren und ich empfinde das unheimlich hilfreich. Ja, und ich empfinde das unheimlich hilfreich, andere Menschen zu kennen, die auch auf dem spirituellen Weg sind, zum Beispiel. Deswegen mache ich auch die Videos. Ja, ich bin nicht so der Gruppenmensch. Ja, ich treffe mich nicht ständig mit irgendwelchen Leuten. Ich gehe auch nicht zum Stammtisch oder so. Aber mich mit Menschen auszutauschen, ja, zum Beispiel über solche Live-Chats oder durch meine Videos, das ist meine Art von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, auf dem Niveau, in dem Energiebereich, mit den Menschen, wie es mir taugt. Ja. Aber ich möchte da noch was zu sagen am Schluss meiner Antwort. Ich nehme es nicht wichtig. Ja. Es ist eher so, je länger ich meditiere, je mehr ich zu mir komme, je mehr ich in mir verwurzelt bin, desto fähiger werde ich, wie das möglich ist, weiß ich nicht, das passiert von selber, auch mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Ich sprach ja vorhin die Zeit in meinem Leben an, wo ich die Zeit vor meinem spirituellen Weg, wo ich mehrmals verheiratet war, wo ich im Prinzip diese Beziehungen brauchte, weil ich nichts Eigenes hatte. Ich kannte mich selbst nicht. Da waren für mich diese Beziehungen wichtig, aber in gewisser Weise war ich überhaupt nicht beziehungsfähig. Ich kannte mich selbst nicht. Ja, ich hatte keine Verbindung zu mir selbst. Wie soll ich dann eine Verbindung zu anderen Menschen haben? Und dann habe ich in dieser Zwischenzeit, wo ich sagte, wo ich sehr alleine war, in mir drin, da habe ich begonnen, mich selbst kennenzulernen und eine Verbindung zu mir selbst aufzubauen. Und am Ende dieser Zeit begann ich dann zu entdecken, je mehr ich mit mir selbst verbunden bin, desto möglicher werden ganz natürliche, von selbst entstehende Verbindungen zu anderen Menschen. Aber nicht, weil es mir wichtig ist. Nicht, weil ich sie brauche. Ja, als ich sie noch gebraucht habe, war es nicht möglich. Und jetzt habe ich eine Verbindung zu mir selbst und zunehmend auch mit anderen Menschen auf eine ganz neue Weise. Ja. Aber nicht, weil ich sie wichtig nehme, nicht, weil ich das möchte. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, in mir zu ruhen, mehr und mehr nach innen gehen. Und erstaunlicherweise habe ich dadurch zunehmend einfach wirklich schöne Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Ja. Halte ich es für wichtig, eine Beziehung zu haben? Nein. Außer der Beziehung zu dir selbst. Halte ich es für wichtig, Sex zu haben? Ich weiß nicht, wo deine Frage herkommt, deswegen klopfe ich jetzt einfach mal so die Standardpunkte ab. Nee, halte ich nicht für wichtig. Ich halte es für wichtig, sich selbst zu entdecken. Der ganze Rest passiert von selber. Ja, das ist meine Erfahrung. Ja, den Weg kann ich wirklich empfehlen. Und da hilft die Meditation natürlich, ganz klar. Danke.
Die nächste Frage kommt von Elima. Nach dem wunderbaren Diskurs mit Swamiji durfte ich ihm die Frage stellen, ob meine Herzensliebe zu Jesus Christus und Swamiji noch persönlich ist. Swamiji sagte, dass mein Herzchakra und das dritte Auge offen seien, dass aber auch das Kronenchakra offen sein sollte. Deshalb traue ich mich gerade nicht so recht, Jesus Christus anzusprechen und spüre zwar das bekannte Vibrieren im Kronenchakra, aber erlebe insgesamt eine nicht lebendige Stille ohne Liebe und meine innere Unruhe blieb bestehen. Ich habe mich dann wieder für den Christusgeist geöffnet, wie es auch in meinem täglichen Heilausstrahlung für Klienten tue, und meine innere Unruhe verschwand. Ist das schon eine Integration gewesen? Sonst müsste ich auch meine Heil- und Bewusstseinsarbeit hinterfragen. Meine Frage ist, ob wir über die Herzensliebe nicht auch zu Gott gelangen können oder ob sie immer nur persönlich ist. Soweit ich weiß, ist beispielsweise bei den Sufis das Herz auch ein Tor zum Erwachen. Steht die Leerheit über dem Herzen? Ich hatte viele Jahre Zen und christliche Kontemplation praktiziert und bin öfters in eine raumlose Weite eingetaucht. Sind diese Weiteräume dasselbe wie über das Kronenchakra oder ist es nur Herzensweite und dritte Augenweite? Du siehst, ich bin verunsichert und weiß nicht so recht, wie ich jetzt mit allem umgehen kann.
Dankeschön. Ich möchte am Anfang meiner Antwort eine Geschichte erzählen. Es gab im letzten Jahrhundert diesen heiligen Nim Karoli Baba, der lebte irgendwo in Asien, ich glaube in Indien. Das war ein Guru, den man auch hier im Westen kennt, weil es einige, ich glaube Ramdas war, glaube ich, bei ihm. Also einige ganz bekannte, im Westen ganz bekannte Menschen haben von ihm erzählt. Und der hatte natürlich mit dem Christentum und mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Aber er wurde einmal gefragt von einem westlichen Schüler, wie er meditieren soll. Und dann, der hat nur gelacht. Der hat nur gelacht über solche Fragen. Aber später hat er den Schüler da nochmal irgendwo rumstehen sehen und hat ihm einfach zugerufen, meditiere einfach wie Jesus. Und dann fragten ihn die Schüler, ja, wie hat denn Jesus meditiert? Ich meine, die waren fassungslos, weil dieser Guru noch nie das Wort Jesus überhaupt in den Mund genommen hat. Ja, aber er sprach wohl zu westlichen Menschen und dann fragten sie ihn, wie hat Jesus meditiert? Und dann schloss er die Augen, der Nim Karoli Baba schloss die Augen. Und nach einer Weile fing er an zu weinen, die Tränen liefen über die Wangen runter. Und er sagte, er hat sich in Liebe verloren. Ja. Jesus Weg war der Weg der Liebe. So wie die Sufis. Ja. Wir sprachen vorhin über Dhyan und Prem. Das ist der Weg des Prem. Ja. Er hat sich in Liebe verloren. Das war Jesus Art zu meditieren. Aber diese, und das wird immer missverstanden, weil wir Menschen, wir normalen Menschen, für uns ist Liebe immer was Persönliches. Ja. Ich liebe dich. Ja. Und ich will, dass du mich auch liebst. Ja. ich gebe dir was, ja, ich helfe dir. Das ist alles immer ganz persönlich. Aber ich bin mir sicher, das, wovon neben Karoli Baba sprach und was Jesus da machte, das hatte nichts mit Persönlichkeit zu tun. Ja, da war nicht Jesus, der Liebe empfand für irgendetwas. Nee. Der singt immer, der kommt sich selbst immer näher. Er singt immer mehr in sich hinein, je älter er wird, je weiter er auf seinem Weg fortschreitet. Und irgendwann ist da nichts anderes mehr in ihm. Da ist einfach nur Liebe. Der ist Liebe. Ja. Liebe ist nicht was geschieht. Liebe ist nicht etwas, was man tut. Liebe ist ein Zustand, eine Wesensart. Davon sprechen die Sufis. Und davon spricht Swamiji, wenn er über das Kronchakra spricht. Wir sprachen ja vorhin darüber, diese eine Frage, wo es um diese ganzen Wesen geht. Und ja, wenn du eine gewisse Schwelle auf deinem Weg überschreitest, dann verschwindet es alles. Da ist niemand mehr. Da ist niemand mehr, der liebt. Liebe ist da, aber da ist niemand, der liebt, und da ist auch niemand, der Liebe gibt. Da ist auch niemand, der jemand anderem hilft. Ja. Ich wurde ja öfter mal über Swamiji gefragt und über wie das mit so einem Guru ist und was der denn überhaupt tut. Und im letzten Live-Chat wurde ich, wenn ich mich recht entsinne, gefragt, ob so ein Guru weiß, was seine Schüler brauchen, ob er das sehen kann, ja. Und meine Antwort war, das ist dem völlig egal, der kümmert sich da nichts drum. Er kann es sehen, ja. Wenn der Swamiji dich anguckt, der sieht alles an dir. Ja? Das ist wirklich fast, also, unheimlich, ja. Der weiß alles. Aber es interessiert ihn nicht. Ein Guru funktioniert nicht so, weißt du, wir normalen Menschen stellen uns das auf der persönlichen Ebene vor. Wir glauben, da ist ein Guru, der guckt dich an, der sieht, was an dir nicht passt und was du noch brauchst, und das gibt er dir dann. Er gibt dir die richtigen Ratschläge und er gibt dir irgendwas, was du brauchst. Aber es funktioniert ganz anders. Der Guru ist ein, was da passiert ist, so wie er ist. Das ist einfach die Art, wie er ist. Da ist niemand, der was tut. Der ist wie Jesus, einfach voller das ist einfach nur noch ein Meer von Akzeptanz, ein Meer von Liebe. Und dieses Meer von Liebe hat so eine Kraft, eine eigene Kraft. Und dann passiert irgendwas. Aber davon weiß der Guru nichts. Der tut auch nichts damit. Ja? Und das ist die unpersönliche Ebene der Dinge. Das ist wie meine Videos hier. Weißt, wenn ich mir vor den Videos mich hinsetzen würde und mich überlegen, was ich jetzt hier machen möchte und was mein Ziel ist und was ich dir geben möchte, mein Gott, das wäre eine ganz schreckliche Veranstaltung. Ja, ich mache mich einfach so leer, wie ich nur kann. Ich nehme einfach wahr, was ich wahrnehme, und der Rest geschieht einfach von selbst. Und wenn irgendwas Gutes passiert und irgendwas für dich hilfreich war, dann hat es mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich habe nichts gemacht. Ja, das ist die unpersönliche Liebe. Das ist die unpersönliche Ebene der Existenz. Ja. Deswegen weigere ich mich zum Beispiel auch, Geld zu verlangen für irgendwas, was ich tue. Manchmal wollen die Leute sich mit mir treffen und sagen dann, ja, ich bezahle dich auch dafür. Und ich sage, das kann ich nicht machen. Ich habe nichts zu geben. Ja? Wenn ich das machen würde, würdest du zu mir kommen und dann würdest du glauben, du kommst jetzt zu Michael und dann mache ich was. Aber so funktioniert's nicht. Ja? Das Einzige, was nötig ist in diesem ganzen Spiel, ist deine Offenheit. Und wenn du offen bist, dann strömt das, was du brauchst, zu dir. Von einem Guru oder von mir aus auch von meinen Videos, keine Ahnung. Aber das passiert von alleine. Da ist keiner, der irgendwas macht. Das ist das Einzige, was wirklich Wirkung hat in dieser Welt. Ja? Vielleicht kennst du den Ausdruck, selbstlose Liebe. Ja, wir denken immer, das heißt, selbstlos heißt ohne eigene Agenda, ohne eigenen Wunsch. Ich liebe jemanden, ohne was von den Menschen zu wollen. Und das geht schon in die richtige Richtung. Aber eigentlich heißt es, Lieben, ohne dass da ein Selbst ist, ohne dass da jemand ist. Da ist einfach Lieben. Ja. Und davon spricht Swamiji. Ja. Das Wichtige ist für dich, dass, also ich habe dir das jetzt erzählt, nicht um zu sagen, dass an dem, was du da geschrieben hast, irgendwas nicht stimmt. Ich wollte dir erklären, worum es bei den Sufis geht. Ja, was damit gemeint ist, wenn Swamiji von unpersönlich spricht. Ja. Für dich ist das einzig Wichtige, dass du einfach das machst, was du gerne machst. Ja? Mach dir keine Gedanken darüber, ob da irgendwas integriert ist oder nicht. Mach dir keine Gedanken darüber, ob da jetzt schon irgendein Chakra aufgegangen ist oder nicht. Mach das, wofür du die Energie hast. Ja. Und dann wirst du schon sehen, ja, es entwickelt sich dann. Ja, das geht alles von ganz allein seinen eigenen richtigen Gang. Darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen. Ja. Weißt du, wir geraten in Schwierigkeiten, weil wir einen Giganten wie Swamiji eine Frage stellen und dann antwortet der natürlich. Was soll er auch tun, der arme Kerl? Und dann nehmen wir seine Antwort und glauben, das heißt jetzt, ja Mist, ich müsste eigentlich anders sein. Der hat nie gesagt, dass du anders sein sollst. Ja. Der hat einfach deine Frage beantwortet. Ja. Weißt du, was ich meine? Du hast ihn gefragt, wie das mit der persönlichen Liebe ist, und dann sagt er dir halt, wie es ist. Ja? Aber ohne Bewertung. Ja, der sieht dann bei dir, okay, das Chakra ist auf, das Chakra ist noch nicht auf, bei dir läuft das und das. Ist alles völlig, völlig fein, das ist alles perfekt. Ja? Wir nehmen dann diese Antwort und denken, oh mein Gott, jetzt darf ich das, was ich tue, nicht mehr machen und das stimmt nicht oder so. Dann dürfte ich keine Videos machen, weißt du. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht. Ja. Mach das, wofür du dich berufen fühlst. Und wenn dir danach ist, meditiere. Und der Rest passiert von ganz allein. Und mach dir keinen Kopf über solche Fragen. Ja, ist das jetzt schon unpersönlich oder nicht? Oder ist das ist alles unnötig. Ja, es ist nicht hilfreich. Ja. Nicht für dich und auch nicht für deine Klienten. Ich habe einen Kommentar bekommen auf YouTube. Da schrieb mir heute einer: Michael, bitte bezeichne dich nicht immer als Idioten. Du bist kein Idiot, du bist ein Mensch wie wir alle. Und weißt du, ich sage das so gern, dass ich ein Idiot bin, weil mich das entlastet. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ja. Und je mehr wir einfach so sein können, wie wir sind, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob ich es richtig mache, ob ich darf, ja, je mehr wir das alles ignorieren können, diese ganzen Fragen, und einfach so sein können, wie wir sind, desto besser ist es für alle, für uns und für alle Mitmenschen und für Gott und für das ganze Leben. Ja. Du hast nur eins zu teilen, nämlich das, wie du bist. Das ist das, was ich hier tue, ist das Einzige, was ich tue, ist, ich versuche so aufrichtig und so ehrlich so zu sein, wie ich bin. Ohne Verstellungen, ohne irgendwas vorzuspielen. Ich versuche einfach so zu sein, wie ich bin. Und deswegen sage ich, ich bin ein Idiot. Ja, ja, damit es wirklich keine Missverständnisse gibt. Und wenn du einfach so bist, wie du bist, ganz gleich, was du darüber denkst, das hast du zu gehen. Und dann ist es für andere hilfreich. Vielleicht ist das jetzt für dich hilfreich, würde mich freuen. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und danke für deine Frage und alles, alles Gute, Elimar. Danke.
Schneewittchen schreibt, so schön deine Klarheit.
Danke. Keine Ahnung, wo die herkommt.
Und Greta schreibt, Meditation heißt, ohne Gedanken zu sein, beziehungsweise sie akzeptieren, vorbeiziehen zu lassen. Ist das Sein wirklich zeit- und namenlos?
Also zwei Fragen, ja. Meditation ist nicht gedankenlos zu sein. Also, Swamiji spricht oft von einem meditativen Zustand. Den kann man nicht machen. Ja. Manchmal gerät man in einen Zustand, wo man wirklich gedankenlos ist. Das Seltsame daran ist, dass man das hinterher nicht mehr weiß. Man erlebt es, aber man kann sich nicht mehr daran erinnern. Es ist abgefahren. Was wir als Meditation bezeichnen, ist was anderes. Und da geraten viele Leute in Schwierigkeiten. Die sagen, ich kann nicht meditieren. Und das sagen die, weil die ständig Gedanken haben. Wenn ich von der Samapan-Meditation spreche, wenn ich empfehle, dass man sich jeden Morgen eine halbe Stunde hinsetzt und die Samapan-Meditation macht, dann üben wir, unsere Aufmerksamkeit zu steuern. Ja, wir üben, die Aufmerksamkeit weg von den Gedanken zu lenken, hin woanders. Und dieses woanders ist bei der Samapan-Meditation des Kronenchakra. Das ist der hilfreichste Punkt. Das ist sozusagen der Parkplatz für unsere Aufmerksamkeit. Irgendwo muss die ja hin. Ja, normalerweise ist die Aufmerksamkeit entweder im Außen, wenn wir mit was beschäftigt sind, und das ist ja auch ganz praktisch, ja, wenn man kocht oder irgendwas macht. Aber sobald man nichts tut, muss die irgendwo hin. Und wir wissen normalerweise nicht, wohin damit, und deswegen denken wir so viel. Und da richtet die Aufmerksamkeit viel Schaden an. Und in der Meditation üben wir jetzt was Neues. Wir üben, die Aufmerksamkeit weg von den Gedanken zu ziehen, hier auf diese Stelle, im Kronenchakra zu bleiben, mit der Aufmerksamkeit. Klingt ganz leicht, ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Du wirst allerdings feststellen, dass es unmöglich ist, weil die Gedanken immer wieder kommen. Ja. Und das meinte ich jetzt damit. Meditation ist ein Training unserer Kraft, unsere Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Ja. Swamiji nennt es Chitta Shakti. Das ist ein indisches Wort. Shakti ist Kraft. Und Chitta ist ein Wort für Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Das ist so ein Zwischenwort, das alles Mögliche beinhaltet. Chitta Shakti ist die Kraft, unsere Aufmerksamkeit zu steuern, Herr über unsere Aufmerksamkeit zu werden. Ja. Und wir haben diese Kraft, diese Fähigkeit nicht. Deswegen landen wir ständig in den Gedanken. Ja. Unsere Aufmerksamkeit wird hierhin gezogen, dorthin gezogen. Du hast kaum eine Kontrolle darüber, ja, wo die hingeht. Und Meditation ist die Methode, das zu ändern. Ja, es dauert eine Weile, aber es geht eigentlich ganz leicht. Man muss es nur üben. Ja. Der meditative Zustand, wie gesagt, das ist was anderes. Der ist zeitlos. Da sind keine Gedanken. Ja. Was war das Zweite mit zeitlos und so?
Ist das Sein wirklich zeit- und namenlos?
Ja. Also das Sein. Wir sprachen ja heute auch über die verschiedenen Chakren und drittes Auge und so. Ja. Zeit ist hier. Zeit hat mit Denken zu tun. Namen auch. Ja. Sobald es darüber hinausgeht, sobald du ganz langsam beginnst, dich dran zu gewöhnen, das mal ein bisschen loszulassen, ja. Wir leben in dem Zeitalter, wo die meisten Menschen hier ihr Zuhause haben, ja. Und jetzt fangen wir langsam an, was Neues zu lernen. Und da müssen wir diese ganzen Namen loslassen. das Verstehen loslassen. Und da geht auch die Zeit flöten. Die gibt's dann auch nicht mehr. Deswegen spricht Jesus von der Ewigkeit. Ja? Die Christen haben es natürlich alles völlig missverstanden. Die haben immer gedacht, Jesus spricht von der Zeit nach dem Tod. Dabei hat er das Gegenteil gemeint. Jesus sagte, ja, wenn du hier bist im Moment, ja, wenn du im Himmel bist, er hat vom Himmel gesprochen, vom Himmelreich, ja. Mit Himmelreich meinte er hier, der Moment, ja, oder da oben. Wenn du da bist in diesem gedankenlosen Space, da gibt's keine Zeit, ja, das ist die Ewigkeit. Da gibt's doch diese eine Bibelstelle, wo er sagt, ich habe es vergessen, egal. Er sagt sinngemäß, dort im Himmelreich, im Reich meines Vaters, da gibt's keine Zeit. Genau das meint er damit. Ja. Aber das passiert von selber. Das sind natürlich alles total interessante Fragen, aber ich habe das ja in diesem Live-Chat jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich versuche mich wirklich auf das zu konzentrieren, was mir hilfreich ist. Und da gibt's nicht viel. Ich meditiere halt. Ich meditiere und mache mir ansonsten über all diese Sachen überhaupt keine Gedanken. Ich mache mir auch keine Gedanken, wie weit ich bin oder was irgendwas bedeutet, was ich spüre oder sehe oder erlebe. Das sind alles interessante Fragen und ich antworte auch gern drauf. Aber ich empfehle eigentlich, sich so wenig wie möglich dafür zu interessieren, falls das möglich ist. Das ist das Hilfreichste. Ja. Das fühlt sich ein bisschen nackt an, ja. Und der Intellekt mag das nicht. Der sagt, ja, das ist ja langweilig. Ja, der Intellekt beschäftigt sich total gern mit diesen ganzen esoterischen und spirituellen Fragen und Unterscheidungen und Beurteilungen und, aber das Sein interessiert sich dafür überhaupt nicht. Da ist das alles völlig irrelevant. Ja, du bist einfach. Ja. Ja, danke für die Frage.
Die nächste Frage kommt von Chris. Vielen lieben Dank für deine Videos. Sie haben mich in einigen Dingen sehr viel klarer sehen lassen. Ich bin seit einiger Zeit auf dem spirituellen Weg geführt worden und verstehe immer mehr. Die Umsetzung gestaltet sich allerdings als sehr schwierig. Von daher gibt es Stellen, wie auch in deinem Video, Vertraue einem Meister, bei denen ich mich fragte, ob du weißt, was du da auslöst. Denn wenn du immer wieder von der Kreuzigung redest, von der Angst, die Jesus hatte, und im nächsten Moment schreibst, wie toll es ist, sich Gott völlig hinzugeben, da wir ja nicht wissen, warum die Dinge geschehen. Wieso sollte ich mich dann Gott hingeben wollen, wenn ständig diese schlimmen Vorstellungen einer Kreuzigung in meinem Kopf entstehen und die damit zusammenhängenden Gefühle, die ausgelöst werden? In diesen Momenten denke ich an alles andere als daran, mich hinzugeben, wenn das ein mögliches Endergebnis sein könnte.
Danke. Tolle Frage. Danke. Ja, so machen wir das. Es ist, ich danke dir für die Frage, weil ich da unbedingt drüber sprechen möchte. Ich möchte sehr gerne was dazu sagen. Es ist so. Du lebst dein Leben und in deinem Leben geschehen bestimmte Dinge. Ja? Die geschehen. Und viele davon sind für uns schwierig. Und dann ist der Rat, wenn du mit den Dingen, die in deinem Leben geschehen, die da sind, wenn du die akzeptierst, wenn du dich hingibst, dem, was ist, das ist der leichteste Weg. Dann geschehen Wunder. Was der Kopf draus macht, und das macht der Intellekt immer, er stellt es auf den Kopf. Der sagt, Moment mal. Das heißt ja, wenn ich mich hingebe, dann passieren diese Dinge. Aber es stimmt nicht. Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er sich hingegeben hat. Es gehörte zum Lebensweg von Jesus, da gab es dieses Ereignis. Und da es nun mal geschah, hat Jesus das gemacht, was er mit allem anderen in seinem Leben auch gemacht hat. In jedem Moment Hingabe. Und das hat ihm es ihm ermöglicht, das, was geschieht, so einfach wie möglich zu durchleben. Das ist der einfachste Weg. Die Dinge geschehen, auch wenn du dich nicht hingibst. Ja. Aber dann wird es richtig schmerzhaft, dann wird es richtig schwierig. Und es ist sogar so, wenn es etwas in deinem Leben gibt, was du zu durchleben hast, ja, und wenn du dich weigerst, passieren sie natürlich trotzdem, ja. Das Leben interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob du sagst, nein, ich will nicht. Es passiert einfach. Und je mehr Widerstand du leistest, desto schmerzhafter ist es und desto öfter geschieht es. Es ist, manchmal habe ich so das Gefühl, die Dinge geschehen im Leben so lange, bis wir mit irgendetwas in uns drin Frieden geschlossen haben. Als wäre das, was in unserem Leben geschieht, eine Hilfe, um irgendwas, was in uns noch unbearbeitet ist, was wir noch mit uns rumschleppen, dass das geheilt wird, dass wir mit irgendwas Frieden schließen, mit alten Ängsten, mit was, wer weiß, was das alles ist. Nicht wichtig. Es geschehen also Dinge in unserem Leben. Und der Intellekt tut so, als hätte er die Kontrolle über das Leben. Er sagt, wenn ich das nicht will, dann passiert es nicht. Das ist so eine ganz kindische Art. Ja, der Intellekt ist eigentlich eine ganz, ganz einfach gestrickte Illusionsmaschine, will ich mal sagen. Aber du weißt, das stimmt nicht. Ja. Wenn irgendwas in deinem Leben geschieht, was für dich richtig schwierig ist, dann ist dein erster Impuls, dagegen zu kämpfen. Ja. Du kämpfst dagegen, sagst, nein, das will ich nicht. Und du bist wütend und zornig und hilflos und du streitest und du kämpfst und du machst anderen Vorwürfe. Aber es ist trotzdem passiert. Es ändert sich nicht. Und irgendwann heilt irgendwas in dir. Und irgendwann machst du dann deinen Frieden damit. Und dann kannst du es gehen lassen. Ja. Und das kannst du von Anfang an machen. Du kannst von Anfang an sagen, ja. Und dann wird's leichter. Dann geht alles am leichtesten und am allerschnellsten. Und das ist das Beispiel, was Jesus uns gegeben hat. Ja? Deswegen ist sein Beispiel so hilfreich. Er hat gesagt, schaut mal, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht im Leben. Ihr braucht euch nicht kreuzigen lassen. Ja? Ich mache das, damit ich euch hier was zeigen kann. Ja? Egal, was ihr erlebt im Leben, das ist der einfachste Weg, der fruchtbarste. Und meine persönliche Erfahrung im Leben ist, je mehr, ich meine, weißt du, ich bin ja auch nicht anders als du, ja, ich habe den gleichen Intellekt wie du, ja, wenn es Dinge gibt, vor denen ich Angst habe, dann will ich die nicht haben, da schaue ich möglichst nicht hin. Aber je älter ich werde, je länger ich meditiere, desto einfacher fällt es mir, wirklich Ja zu sagen zu allem, was passiert. Und das ist meine Erfahrung. Je mehr ich das tue, desto weniger braucht das Leben mich, desto weniger braucht mich das Leben an Hingabe zu erinnern. Ich will es mal so sagen. Ja? Je sturer ich bin, sag ich, nee, das will ich nicht, desto mehr schiebt das Leben an und gibt mir so richtige harte Brocken, um zu üben. Aber je mehr ich, also mein Leben wird einfach immer freier von diesen Schwierigkeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, je mehr ich wirklich zu allem Ja sage, was passieren könnte, desto weniger muss passieren. Ja, irgendwie so. Und wenn man sich das so betrachtet, dann ist das eine völlig klare Sache. Du weißt, dass so funktioniert. Das ist völlig klar. Und es ist total einfach und auch leicht nachzuvollziehen. Aber morgen hast du das wieder vergessen und morgen fühlt es sich wieder total plausibel an. Ich darf auf keinen Fall akzeptieren, weil dann geschehen nur noch diese ganzen schrecklichen Sachen im Leben. So denken wir wirklich. Ja. Deswegen bin ich so dankbar für deine Frage, weil wir alle so denken. Ja. Das ist ja gerade der Unterschied zwischen einem Guru oder einem Heiligen, einem Jesus und uns normalen Menschen. Der weiß, wie es wirklich funktioniert. Und wie gesagt, ich habe das jetzt mal so in einfachen Worten ebenso erklärt und habe gesagt, ja, das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Aber es ist, als würde da eine riesige Kluft liegen zwischen unserem normalen Mindset, unserer normalen Art, die Dinge zu glauben, und dieser anderen Art, der wahren Art, die Dinge zu sehen. Ja. Also nochmal unterm Strich, deine Akzeptanz verursacht nicht die Schwierigkeiten. Deine Akzeptanz, deine Hingabe ist die Art und Weise, mit dem, was in deinem Leben geschieht, umzugehen. Das ist die klügste, die einfachste, die weiseste Art, damit umzugehen. Mit allem, egal was passiert. Aber irgendwas haben wir da oben und das ist das Allerschwierigste. Akzeptanz ist, und ich kann dir auch sagen, warum, ja. Wenn du das tust, wenn du akzeptierst, dann hat das Ego, dann hat dieser Intellekt nichts mehr zu sagen. Wenn du alles in deinem Leben akzeptierst, dann hat es nichts mehr zu sagen, das Ego. Und das ist übrigens auch der Grund, warum uns unser Kopf so viel Angst einjagt, ja. Solange du die Dinge nicht akzeptierst, solange haben deine Gedanken alle Macht über dich. Und die Macht behalten sie, indem sie dir Angst machen. Einfach pure Angst. Vor allem Möglichen. Ja? Du wirst in deinem Leben nie gekreuzigt werden, das ist völlig klar. Ja? Aber trotzdem, die Angst ist real, die ist da. Ja? In dem Moment, wo du alles akzeptierst, bist du völlig frei von dem. Swamiji, mein Guru, hat neulich mal gesagt, alle Probleme des Menschen, alle, kommen zum Ende, wenn er alles akzeptiert. Das ist alles. Dann ist da nur noch Friede. Und jetzt höre ich wirklich gleich auf, das ist wirklich der letzte Satz. Das Gegenteil von dem, was der Verstand sagt, passiert. Der Verstand sagt, wenn ich akzeptiere, dann passieren all diese Sachen, vor denen ich Angst habe. Und die Wirklichkeit ist genau das Gegenteil. Je mehr ich akzeptiere, desto weniger Schwierigkeiten gibt es, desto einfacher wird alles. Das ist unglaublich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich sag's in jedem Video, in jedem Live-Chat. Aber es ist für uns einfach unglaublich. Und jetzt bin ich fertig. Danke für diese wunderbare Frage. Vielen, vielen Dank. Oh, wir sind ja schon über die Zeit. Müssen wir aufhören?
Ah. Wenn du möchtest, kannst du doch eine Frage beantworten.
Ja, dann mache ich das.
Okay. Narasimha schreibt, Hi Michael, was hat sich bei dir verändert, dass du nun als eine Art Guru auftrittst, nicht negativ gemeint in Klammern. Wie kam es dazu?
Ja, das möchte ich auch mal wissen, wie es dazu kam. Ja. Also ich trete da nicht als Guru auf. Ja. Ich bezeichne mich als Schüler. Ja. Ich bin ein Schüler von Soham, meinem spirituellen Meister. Ich bin ein Schüler von Swamiji, meinem Guru. Und ich erzähle einfach aus meinem Leben. Ich erzähle das, was ich erlebe. Ja. Und ich war mir sicher, ich werde niemals sowas machen in meinem Leben. Ja, ich bin ja seit 23 Jahren bei Soham. Und ich habe in der Zeit immer mal wieder erlebt, wie Leute, die im Satsang waren, dann nach kurzer Zeit weggegangen sind und dann auch selber angefangen haben, Weisheiten zu verbreiten. Und ich war mir immer sicher, das werde ich nie tun. Nie. Ja, ich war happy als Schüler, ich war happy, einfach bei Soham zu sein, für ihn zu arbeiten. Aber du irgendwann vor jetzt ziemlich genau 3 Jahren, jetzt im Dezember werden es 3 Jahre, da kam meine Zeit mit Soham zu Ende wegen Corona. Und bis dahin war ich ständig mit ihm am Rumreisen. Ja, 20 Jahre lang waren wir ständig on the road. Und dann hörte das auf und ich wusste nicht, was jetzt dann kommt. Ich dachte, ich arbeite halt jetzt wieder als Computerexperte und so. Und dann hatte ich von einem Tag auf den anderen die Idee, ich mache Videos über mein Leben. Und das war lustig. Ich hatte diese Idee und ich dachte, ich bin total bekloppt. Wo kommt denn das jetzt her? Ja, ich dachte, um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht, ja. Ich bin der Letzte, der sowas sagen sollte. Ich hab immer das Gefühl gehabt, ich habe nichts zu sagen. Und dann hatte ich diese Idee und ich hatte so eine Energie, dass ich angefangen habe, alles vorzubereiten. Ich habe mir eine Kamera gekauft und ich habe mal ein paar Testvideos gemacht und dann habe ich so ein paar Testvideos gemacht und habe gemerkt, wow, das hat richtig Energie. Ja, ich weiß zwar nicht, wovon ich da spreche. Ich weiß nicht, was ich da sage. Ich fühle mich nicht weise. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nur, die Leute, die zuhören, die sagen, wow, Michael, das ist echt cool. Und ich denke, manchmal schaue ich mir ein Video von mir selber an und denke, nicht schlecht, was der Kerl da sagt. Aber ich weiß nicht, wie das möglich ist. Weißt du? Ich weiß wirklich nicht, wie das möglich ist. Ja. Aber so fing das an. Ich hatte dann also vor 3 Jahren diese Idee. Und ich dachte, ich spinne. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß. Ich habe gemerkt, es hat Energie, aber ich dachte, nee, das geht gar nicht. Ich meine, wer bin ich denn? Ja, wieso sollte ausgerechnet ich anfangen, den Leuten was über das Leben zu erzählen? Ja. Und dann habe ich mich jetzt da noch 2,5 Jahre gedrückt davor. Irgendwie habe ich es immer wieder verschoben und immer wieder. Ich habe eher gesagt, ja, die Website ist noch nicht fertig und da muss ich noch ein bisschen dran basteln. Ich habe es immer noch weiter verschoben. Aber jetzt im Frühjahr habe ich so einen richtigen Tritt in den Hintern bekommen. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich anfangen, das soll jetzt sein. Und dann habe ich halt einfach angefangen. Und wir sprachen ja vorhin drüber, über persönliche und unpersönliche Liebe und all die Sachen. Das ist einfach unpersönlich. Ja, das hat mit mir nichts zu tun. Ich kann es dir aber auch nicht wirklich erklären. Wenn ich das so sage, klingt es so ein bisschen esoterisch oder spirituell. Aber was ich damit meine, ist einfach, ich plane nicht, worüber ich spreche. Ich weiß nicht, was ich sagen werde. Alle meine Videos entstehen so. Ja, ich habe irgendwie so eine Idee, weil ich eine Frage bekomme oder so. Dann denke ich, ja, darüber kann ich sprechen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen werde. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ja. Aber das ist ein Hinweis darauf, wie das Leben ist, wenn man loslässt. Wie das Leben ist, wenn man die Vorstellung loslässt. Das, was man weiß, loslässt, das Ich loslässt, wenn man ganz allmählich leer wird, dann sind nicht nur solche Videos möglich, dann wird alles im Leben möglich. So lebt man dann alles, weißt du, auch die praktischen Dinge. Dann wird das Leben ganz wundersam einfach. Nicht, weil im Leben Wunder geschehen, die nicht erklärlich wären, aber das Leben geschieht auf eine wundervoll einfache, gute Weise, ohne dass du hast das Gefühl, du bist da gar nicht beteiligt. Das Leben passiert von selbst irgendwie ganz erstaunlich, ganz schön. Ja. Jetzt zum Schluss, ich glaube, ich weiß, ich muss Schluss machen, aber ich möchte dir kurz was erzählen zum Thema, dass es so leicht wird. Ja, wie gesagt, so entstehen diese, so ist das, was ich hier mache. Ja, ich bin kein Guru, ich bin einfach einer, ich rede halt. Und wie das dann möglich ist, weiß ich auch nicht. Der Swamiji war ja neulich am Ort der Meditation und hat einen Diskurs gegeben. Und nach dem Diskurs hat er dann noch die Kinder besucht, die dort waren. Ja, die ganzen Kinder, die waren beim Diskurs nicht dabei und die haben so lange gespielt und wurden versorgt. Und danach ging er zu den Kindern hin und dann konnten die Kinder ihm Fragen stellen. Und meine Tochter fragte ihn, ich finde das toll, Kinder sind einfach toll. Ja. Kinder stellen die richtig guten Fragen, auf die Erwachsene nie kämen. Und dann meine Tochter, die ist 9, die fragte, sag mal, wie ist denn das, wenn man Heiliger ist? Ja, wie ist es, ein Heiliger zu sein? Und er meinte, es ist leicht. Leicht und entspannt. Und so ist es. Ja. So entstehen diese Videos, so entsteht dieser Live-Chat. Ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung, aber ja. So, jetzt habe ich genug Unsinn geredet, glaube ich. War's das, Sanche? Hören wir auf?
Genau, das war's für heute.
Ja, so. Ich überziehe gerne, aber ich will auch niemanden in Schwierigkeiten bringen und dich auch nicht und Devaseto auch nicht. vielen
Dank, Michael.
Ah, danke, Swantje, für deine Hilfe und ich danke euch, die ihr die Fragen gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar für eure Fragen, weil die mich so inspirieren, sonst kommt aus mir nicht viel raus. Ja. Und danke für alle, die zuschauen. Danke. Schönen Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.